Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei der 25. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Die Inflation in Europa ist stark gesunken. Wenn man den Blick über den österreichischen Tellerrand schweifen lässt, dann sieht man, dass die Zinserhöhungen in den meisten Staaten tatsächlich gewirkt haben. Jetzt können wir uns auch auf eine Zeit der Zinssenkungen gefasst machen. Was bedeuten die sich ändernden Rahmenbedingungen für Sie als Anlegerinnen und Anleger? Wie soll man jetzt investieren? Oder soll man vielleicht verkaufen, weil die Kurssteigerungen ausgereizt sind? Darüber spreche ich heute mit Monika Rosen, die als langjährige Chefanalystin der Bank Austria eine der meistgefragten Expertinnen Österreichs war und nach wie vor ist. Sie hält als Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft sowie als Marktstrategin der B2B-Plattform eFund Research nach wie vor Vorträge, tourt durch Österreich und ist heute bei uns im Newsroom. Herzlich willkommen, Frau Rosen.
Vielen herzlichen Dank für die sehr liebe Begrüßung. Ich bin sehr gerne da.
Frau Rosen, Sie haben ja Literaturwissenschaften studiert. Welcher Buchtitel würde die Stimmung auf den Märkten derzeit wohl am besten beschreiben?
Mir fällt eigentlich eher ein Filmtitel ein. Ich wäre fast versucht zu sagen, gefährliche Liebschaften, denn es läuft sehr gut an den Börsen, aber ich merke doch in vielen Gesprächen, die ich führe, dass die Menschen ein bisschen Angst davor haben, dass wir in eine Korrektur laufen könnten.
Und ist diese Angst gerechtfertigt?
Ja und nein. Auf der einen Seite, gerade in den USA läuft die Konjunktur sehr gut. Die letzten Zahlen haben positiv überrascht. Vor allem die Arbeitsmarktdaten waren da deutlich über den Erwartungen. Inflation allerdings auch. Gleichzeitig muss man sagen, dass halt sehr lange Zeit, vielleicht zuletzt nicht, aber sehr lange Zeit nur die Technologie oder fast nur die Technologie den Markt getragen hat. Und insofern ist es schon besser, wenn sich diese Rallye ein bisschen verbreitet. Ich glaube, davor haben die Leute auch ein bisschen Angst, dass das eine Bewegung ist, die zu eng ist.
Weil eben die Technologieaktien, die großen sieben, den Markt schon sehr stark bestimmt haben.
Das ist richtig. Diese sogenannten Magnificent Seven, diese glorreichen sieben, haben im Vorjahr den Markt sehr stark dominiert. Im heurigen Jahr hat es da auch ein bisschen einen Favoritenwechsel gegeben oder einen teilweisen, weil zwei der sieben, nämlich Apple, aber vor allem Tesla sind im ersten Quartal, haben negativ bilanziert. Tesla hat im ersten Quartal 30% verloren.
Sie haben von den USA gesprochen. In Europa ist die konjunkturelle Lage nicht so rosig. Wenn man sich vor allem Deutschland anschaut, in Gefolge dessen auch Österreich, da ist es ja eher so, dass die Wirtschaftsforscher alle Monate ihre Prognosen nach unten revidieren. Wie weit geht es da noch runter Ihrer Ansicht nach?
Wir haben für heuer in Österreich eine Prognose von 0,3, ja, so dass man eigentlich jetzt sagen muss, das ist jetzt nur knapp über einer Stagnation, also brüllend werden wir da offensichtlich nicht ausschauen. Auch Deutschland hat also sehr, sehr schwache Konjunkturzahlen derzeit. Also insofern scheint der Weg aus der Rezession heraus, die wir im Vorjahr hatten, ein eher noch mühsamerer zu sein, was aber wahrscheinlich jetzt dann auch reflektiert wird, das werden Sie mich gleich fragen, in den Zinsbewegungen, die wir heuer noch sehen sollen.
Genau, die Notenbanken halten sich noch etwas zurück, aber am langen Ende sinken die Zinsen schon, die Erwartungen sind hoch, dass sich die Notenbanken etwas einfallen lassen. Mit welchem Szenario rechnen Sie fürs heurige Jahr?
Also der Markt geht mit einer an die 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass im Euroraum, also seitens der EZB im Juni die Zinsen gesenkt werden. Die sehr starken Datensätze aus den USA haben die Erwartungen für eine amerikanische Zinssenkung im Juni zuletzt sinken lassen. Also da sind wir nur mehr etwas über 50%. Also kurz gesagt, der Markt glaubt eher, dass die EZB im Juni senken wird als die Fed. Es ist also durchaus möglich, dass Europa etwas macht, bevor es Amerika tut.
Kann man jetzt daraus schließen, dass Europa diesen Rückstand, den man bei den Zinserhöhungen eigentlich gegenüber den USA hatte, wieder wettgemacht hat?
Naja, Europa hat auf jeden Fall einen Rückstand bei der Wachstumsdynamik. Also die USA haben ein wesentlich dynamischeres Wachstum. In Summe seit Ausbruch der Pandemie, also seit Anfang 2020, die USA in kumuliert etwas über 8% zugelegt und die Eurozone 3%. Also das spricht eh für sich. Und von daher stimmt das natürlich, dass in der Eurozone die Senkungen noch eher gerechtfertigt sind.
Mhm. Was machen die Amerikaner besser, dass sie sich so schnell von schwierigen Situationen wiederholen können?
Eine oft gestellte Frage, sie sind wahrscheinlich insgesamt flexibler, sie können sich schneller auf neue Situationen einstellen, sie haben eine andere Einstellung zum Scheitern, das ist dort nicht so stigmatisiert, wie das, glaube ich, bei uns der Fall ist. Sie haben natürlich nicht das Sozialnetz, das wir haben, also insofern ist das schon dort brutaler, das muss man auch sagen, aber es erlaubt eben auch eine schnellere Reaktion. Also wenn wir das irgendwo vielleicht auch unter sozialen Gesichtspunkten nicht wollen, müssen wir dann offensichtlich aber eben auch damit leben, dass diese Wachstumsdynamik nicht so da ist.
Mhm. Wir haben schon über die Magnificent Seven gesprochen. Werte wie zum Beispiel Nvidia haben in den vergangenen Jahren unglaublich starke Performance hingelegt, sind auch im ersten Quartal noch stark gewachsen. Jetzt gibt es Anfragen unserer Leserinnen und Leser, die sagen, naja, soll man nicht langsam daran denken zu verkaufen? Gibt es hier ein Ende des Wachstums, das in Sicht ist?
Also Technologie bleibt sicherlich ein Teil unseres Lebens und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dieser Boom rund um künstliche Intelligenz, um KI hat gerade erst begonnen. Ich weiß jetzt nicht, dass ich sage, da soll man jetzt schon verkaufen. Das kommt natürlich immer darauf an, wenn man ein Einzeltitel-Engagement hat, ist das sicherlich, weiß ich jetzt nicht, ob vielleicht will man Gewinne mitnehmen. Aber wenn man eine langfristige, runde Strategie fährt, wo man eben vielleicht auch über Fonds investiert ist und da eben die USA eine bestimmte Gewichtung haben. Also an dem würde ich nicht unbedingt rütteln, denn ich glaube schon, dass sozusagen eine langfristige Strategie, die der eigenen Risikotoleranz entspricht, ist also da sicherlich wichtig. Und im Rahmen dessen, wenn man ein Aktienengagement hat, haben die US-Aktien sicherlich eine Berechtigung, Stichwort Wachstumsvorsprung und Stichwort eben auch hohe Gewichtung des amerikanischen Marktes in einem Weltaktienindex.
Wir sind in den USA bereits mitten im Präsidentschaftswahlkampf, Trump gegen Biden, ein sehr stark polarisierender Wahlkampf. Ist es eigentlich für die Wirtschaft egal, wer von den beiden Präsident wird?
Manche sagen, es ist für die Märkte egal, wer gewinnt. Es ist vielleicht auch nicht ganz ohne Interesse, wie der Kongress dann ausschaut, wer in diesen beiden Häusern, Repräsentantenhaus und Senat, jeweils die Mehrheit dann verbuchen kann. Wenn Trump gewinnt, dann erwartet man eher, dass er sozusagen Steuern zurückdrängt, also keine weiteren Steuererhöhungen, eher im Gegenteil, eher Maßnahmen, die die Inflation weiter anschieben, was gegen allzu aggressive Zinssenkungen, also gegen Senkungen sprechen würde. Also das ist eher so das Szenario, das man mit Trump in Verbindung bringt. Ich glaube, aus europäischer Sicht, Stichwort Zölle und Stichwort eher konfrontativer Kurs, ist es schon so, dass viele ein bisschen Angst vor einer zweiten Amtszeit von Trump haben. Ich glaube, das ist nicht übertrieben zu sagen.
Aber der amerikanische Markt und der europäische Markt driften doch nicht zuletzt aus politischen Überlegungen auseinander. Ganz gleich, ob man jetzt Trump bevorzugt oder Biden. Auch Biden hat ja durchaus Maßnahmen gesetzt, die nicht unbedingt zur Beruhigung und zu größerer Freundschaft beitragen.
Das ist richtig. Also das soll man jetzt eben auch nicht unterschätzen. Die amerikanischen Präsidenten schauen natürlich zuallererst aufs eigene Land, dem ist ohne Zweifel so und insofern ist vielleicht auch einiges Rhetorik und wird sich dann nach der Wahl etwas anders präsentieren. Das war ja auch eine der großen Bemerkungen, die immer wieder ins Treffen geführt werden nach der ersten Amtszeit von Trump, dass er eigentlich einiges auch durchaus noch Konfrontativeres angekündigt hat, es dann aber nicht umgesetzt hat.
Mhm, ist klar. Wenn man von den USA mal weggeht und sich die Wachstumsraten der anderen Märkte ansieht, dann fällt zum Beispiel auf, dass Indien sehr stark ist, der derzeit stärker als China, aber weit noch nicht diese Bedeutung hat auf den internationalen Märkten. Welche Märkte werden in den kommenden Jahren Ihrer Ansicht nach das Geschehen bestimmen?
Naja, ich denke mal, wenn Sie jetzt sozusagen von den Börsen sprechen, dann muss ich trotzdem sagen, ich bin davon überzeugt, dass Amerika hier weiterhin seine Führungsrolle verteidigen kann. Was jetzt das Wachstum betrifft, gehen viele Häuser davon aus, dass China heuer diese 5% Wachstum nicht erreichen wird, sondern eher drunter bleiben wird. Sie tragen aber weiter überproportional zum weltweiten Wachstum bei, etwas über 20%. Also das muss man auf jeden Fall so sagen. Indien in absoluten Zahlen hat die stärksten Wachstumsprognosen, auch das ist richtig. Sie sind auch ein großer Profiteur dieser Polarisierung zwischen China und den USA, wenn man so will. Ja, sie wählen ja auch demnächst zahlenmäßig größte Demokratie der Welt. Also Indien hat da eine Menge positiver Schlagzeilen im Moment, wenn man das so betrachten will. Aber weltweit gesehen ist ihr Wachstumsbeitrag halt noch entsprechend kleiner. Und sie haben da natürlich auch einiges noch aufzuholen, Stichwort Technologisierung und in vielerlei Hinsicht, sodass die absoluten Wachstumszahlen hier nicht das alleinige Bild geben. Aber wenn man beides zusammenfasst, muss man natürlich sagen, dass die Wachstumsfantasie überhaupt, was die Schwellenländer betrifft, eher in Asien spielt. Ja, also Osteuropa durch den Krieg in der Ukraine schwer belastet. Europa, Westeuropa dümpelt also ein bisschen dahin. Die USA als Wachstumslokomotive der entwickelten Märkte. Aber ansonsten blicken wir schon da stark nach Asien.
Jetzt habe ich den Eindruck, und vielleicht korrigieren Sie mich, aber der Konflikt in der Ukraine, der Konflikt zwischen Israel und am Gaza, im Gaza-Bereich mit der Hamas, haben kurzfristig ein wenig die Märkte außer Tritt gebracht, aber sehr, sehr rasch haben sich die Märkte wieder erfangen. Hat das Thema Konflikte und Krieg auf den Finanzmärkten an Bedeutung und Emotionalität verloren?
Also das ist menschlich natürlich eine sehr schwierige Frage, weil es sehr zynisch klingt, ja, und jedes Menschenleben, das verloren ist, ist eine Katastrophe, da braucht man nicht drüber reden. Tatsache ist aber, und ich sage noch einmal, es klingt sehr zynisch, es ist aber so, dass der Markt das im Moment ein bisschen zur Seite schiebt, um nicht zu sagen ignoriert. Am ehesten reflektiert es sich noch im Ölpreis, der reagiert schon auf diese Eskalationen, aber was jetzt den Konflikt in der Ukraine betrifft, sicherlich vielleicht in Osteuropa, dass er da mehr die Aussichten überschattet, ja, oder insgesamt in Europa. Aber im Prinzip wird das jetzt nicht als unmittelbare Bedrohung wahrgenommen. Und solange es nicht weiter eskaliert, gilt das auch für diesen Konflikt im Mittleren Osten. Also der Markt sieht das im Moment als beherrschbare Themen und tut das, was er immer tut, nämlich er wendet sich den Fundamentaldaten zu. Und am ehesten, wie gesagt, ausgedrückt noch über den Ölpreis.
Mhm. Bleiben wir beim Ölpreis, der steigt schon wieder. Dann gibt es die zweite den zweiten Bereich, nämlich den Gaspreis, die Entwicklung, wo sich ja durch die mögliche Abschaltung der Durchleitung durch die Ukraine gerade für Österreich eine Zuspitzung abzeichnet. Mit welchem Szenario werden wir in den kommenden Monaten und vielleicht im nächsten Jahr im Bereich der Öl- und Gas- und Energiebereiche konfrontiert sein?
Also kann vielleicht eher was zum Ölpreis sagen. Der hat eben, wie gesagt, am ehesten auf diese geopolitischen Themen reagiert. Also erstens einmal, die OPEC Plus hat die Förderkürzungen hält sie weiter aufrecht. Dazu kommt vor allem in den USA eine rundlaufende Konjunktur mit entsprechender Nachfrage plus eben auch eine Verteuerung des Öltransports. Stichwort Houthis da im Roten Meer und ähnliches. Also das hat alles dazu geführt, dass der Ölpreis eben zuletzt wieder gestiegen ist. Ja, wie gesagt, wenn wir zu sehr in Richtung der 100 Dollar vielleicht dann gehen, haben wir dann irgendwann einmal wieder einen dämpfenden Effekt auf den Verbrauch. Gibt ja diesen alten Spruch, nichts wirkt so gut gegen einen hohen Ölpreis wie ein hoher Ölpreis. Also da muss aus der Sicht der OPEC Plus jetzt auch irgendwo ein Equilibrium gefunden werden, dass das nicht zu stark ansteigt. Aber die Karten sind einmal im Moment jetzt nicht so sehr in Richtung Verbraucher, sondern in Richtung Ölförderländer gemischt. Das muss man ganz eindeutig sagen.
Vielleicht gehen wir vom Erdöl zum Gold. Der Goldpreis steigt und steigt und steigt und auch gegen allgemeine Marktentwicklungen. Jetzt scheinen die Zinsen wieder zu fallen und der Goldpreis steigt weiter. Also das ist die nächste Entwicklung, die sich abzeichnet. Ist da ein Ende des Wachstums in Sicht?
Naja, also ein starker Treiber dieser Anstiege im Goldpreis war sehr wohl die Hoffnung auf Zinssenkungen, die aber zuletzt zumindest in den USA stärker hinausgeschoben wurden oder sich etwas verringert haben, sagen wir es mal so. Und dennoch konnte das den Goldpreis jetzt nicht so wirklich unter Druck bringen, was vielleicht schon ein bisschen überraschend ist. Also da scheinen einerseits geopolitische Themen doch eine gewisse Krisenangst eine Rolle zu spielen und die Käufe vor allem asiatischer Notenbanken. Die chinesische Notenbank kauft seit über einem Jahr jeden Monat Gold und das sorgt schon für eine gewisse Nachfrage. Also offensichtlich ist da auch ein gewisser Trend da, gibt natürlich auch genug Fonds, die gewissen Trends folgen, ja, und so hat sich das jetzt hier ein bisschen hier eine Dynamik im Gold aufgebaut. Wir sind also da etwas über den 2300 jetzt und Blickrichtung, also die optimistische Schätzung, die ich gelesen habe, waren 2500 bis Jahresende. Schauen wir mal, mir will scheinen, dass sozusagen dieser steile Anstieg, den wir da zuletzt gesehen haben, dass der die ganze Zeit, das restliche Jahr wahrscheinlich so nicht weitergehen kann. Also eine gewisse Konsolidierung würde ich dann jetzt schon erwarten.
Mhm, ist klar. Sie haben die künstliche Intelligenz schon angesprochen, dass das für viele natürlich noch eine schwer einschätzbare Entwicklung ist. Die meisten sagen, das wird explodieren, wird sehr groß werden. Die Frage ist, wie stellt man sich als Anleger auf eine solche Entwicklung ein?
Naja, bis jetzt war das eben so, dass das teilweise auch sehr stark gespielt wurde über Halbleiterwerte, Chipwerte, also Stichwort Nvidia, das ist ja sozusagen jetzt der Wert, den alle kennen, aber natürlich Microsoft, Alphabet, Google, die haben ja auch alle Unternehmen sehr stark Anstrengungen in diese Richtung. Also man kann insgesamt sagen, dass die US-Tech-Werte alle sehr stark jetzt auch auf das Thema künstliche Intelligenz abstellen. Das war irgendwo ja auch vorher Ihre Frage, inwieweit dieser Boom bei US Tech-Werten hier weitergehen kann. Die Bewertungen sind natürlich teilweise schon sehr sportlich, aber sie sind es nicht ohne Grund, das muss man auch sagen. Im vierten Quartal 23 war das Gewinnwachstum im breiten amerikanischen Index um die 7% plus. Ohne Tech wäre es negativ gewesen. Also ganz so ist es nicht. Die tragen schon auch überdurchschnittlich viel zur Gewinnentwicklung bei. Zum Unterschied eben Stichwort 99/2000, wo so viele Unternehmen keine Gewinne gemacht haben. Das ist jetzt anders, ja. Aber das natürlich, wenn ich ein KGV von 30 und mehr habe, dass das jetzt nicht mehr, weiß ich, wie billig ist, über das brauchen wir auch nicht reden. Also natürlich steckt da schon einiges ein bisschen an Vorschusslorbeeren drinnen. Das ist, glaube ich, auch so. Oder halt die, sagen wir vielleicht Vorschusslorbeeren ist falsch gesagt, aber die Erwartung von weiterhin starken Wachstumsraten.
Mhm. Ein anderer Bereich, wo man sich sehr viel versprochen hat, ist das Thema Green Technology. Da hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Luft heraus.
Naja, Tatsache ist, dass wir natürlich eine Reihe von budgetären Herausforderungen überhaupt in Europa haben. Wir müssen natürlich den Übergang zu mehr erneuerbaren Energien schaffen. Ja, das hängt, zuletzt ist der Ölpreis wieder gestiegen. Sonst hängt das natürlich auch sehr stark mit der Ölpreisentwicklung zusammen. Was man vielleicht auch nicht ganz unterschätzen darf, im Zuge jetzt des Ukraine-Kriegs wird man sich früher oder später mit der Frage beschäftigen müssen, dass die Sicherheitsbudgets werden steigen müssen. Und es sind einfach eine Reihe von Anforderungen, die hier an die öffentliche Hand gestellt werden. Und insofern, ja, nachdem sich dieser Krieg in der Ukraine jetzt da irgendwo ein bisschen zu, in einen Abnutzungskrieg, will mir scheinen, verwandelt hat, lahmt da vielleicht auch der Enthusiasmus, was jetzt den Übergang zu Erneuerbaren da betrifft, an der einen oder anderen Stelle, und da gibt's vielleicht auch Widerstand. Also so würde ich das eher erklären, dieser absolute Drang, etwas zu tun, war sicherlich unmittelbar nach Kriegsausbruch stärker. Das ist ein bisschen eingeschlafen, da gebe ich Ihnen sehr recht.
Zum Abschluss kommen wir zu unserem Hauptthema zurück, Frau Rosen. Das Thema Europa versus USA. Sie haben schon angesprochen, die größere Wachstumsstärke der USA. Hat Europa gegen die USA überhaupt eine Chance?
Also wo man immer wieder jetzt darauf hinweist, ist Europa versus USA an der Börse. Ja, in den letzten 15 Jahren oder so hatten die Amerikaner so gut wie immer die Nase vorn. Eine dauerhafte Outperformance von Europa gegenüber den USA wird wahrscheinlich nur sehr schwer zu erleben sein. Was man allerdings schon sagen kann, ist, dass der Bewertungsabschlag in Europa entsprechend hoch ist. Also hier wäre mehr Luft nach oben. Natürlich würden wir aus vielen Gründen vor allem einmal auch Frieden in Europa brauchen. Das wäre sicherlich sehr wichtig, wird aber wahrscheinlich über kurz oder lang jetzt leider Gottes nicht eintreten. Insofern kann man jetzt sagen, okay, wenn vielleicht auch Europa früher die Zinsen senkt, könnte auch das etwas sein, was die europäischen Börsen entsprechend beflügelt. Stichwort würde vielleicht ein bisschen den Euro schwächen, das wäre in dem Sinn gut für den europäischen Export. Also das wäre unter Bewertungsabschlag, wie gesagt, vorhanden. Also das wären eigentlich alles so Punkte, wo man sagen könnte, da könnte Europa zumindest ein bisschen den Bewertungsrückstand gegenüber den USA heuer aufholen. Also das wäre jetzt teilweise auch etwas, was man eventuell, auf das man heuer setzen könnte. Ich sage aber gleich einschränkend dazu, in dieser Umfrage unter den Fondsmanagern weltweit von der Bank of America, die sehen das nicht so. Also die sehen Europa eher weiter ein bisschen im Nachteil. Also ja, es ist eine gewisse Hoffnung auf eine Erholung da, sagen wir es einmal so.
Gut, dann nehmen wir als Schlusswort ein bisschen Hoffnung. Frau Rosen, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, beim Podcast Geld und Leben als Gast dabei zu sein. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und das Zuhören bedanken. Ich freue mich schon, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.